Seit ich heute Morgen jetzt hier sitze, schaue ich mir dieses Bild an. Und es ist ja wunderbar gemalt. Die Fateme macht es immer in vielen, vielen Stunden Arbeit jedes Jahr. Und mein Blick ist immer auf dieses Tor. Und ich möchte es kurz weiter sagen, das ist, glaube ich, ein prophetisches Bild. Also etwas, was Gott uns sagen möchte. Vor diesem Tor sind Steine. Und dass Menschen hier sind, die einfach das empfinden, hier auf einem steinigen Weg zu sein. Aber es ist dieses Tor da und dieses Tor ist offen. Und es ist ein Tor der Hoffnung. Ein Tor, wo Gott dir öffnet, wo du jetzt vielleicht noch weiter da hinten bist oder um die Ecke und denkst, wo geht's raus? Wo komme ich raus in die Weite? Wo komme ich raus? Das ist ein Tor, wo Gott dir zusagt, ich werde dir zur rechten Zeit die Tür öffnen. Nimm das wirklich als Segens oder als Zuspruch Gottes, dieses Bild hier. Ihr Lieben, ist warm, gell? Wir sind dran mit der Lüftung, Klimaanlage, es wird besser. Ja, wenn man dachte, bis wir das haben, in der Zeit wäre es so eine Sprenkleranlage, wenn man gar nicht so schlecht. Das könnte man auch sehr günstig machen, da müsste ja nur oben jemand stehen und irgendwie so. Aber habe ich leider für heute jetzt nicht organisiert. Eine Woche, wie war diese Woche? Die Woche war echt ziemlich heiß, ja, manche mögen das. Es gab Waldbrände in Schweden, verheerende Waldbrände in Griechenland. Und jetzt gerade aktuell, habe ich jetzt gestern gehört, eben in Reading, wo die Bethel Church auch ist, wo manche waren und auch viel Segen in die Welt ausgegangen ist, wo einfach Nachrichten, dass um Reading rum wirklich es lichterloh brennt. Und wo einfach auch Gebet wichtig ist, ja, dass Gott hier auch eingreift, auch gegenüber den Naturgewalten. Ich habe mir mal überlegt gehabt, jetzt gucke ich mal. Ich werde es heute ein bisschen komprimieren, weil ich mit euch mitleide, mit der Hitze. Und habe gedacht gehabt, jetzt gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Ich würde aber gerne einen Deal machen, nämlich der Deal ist der, dass normalerweise gehen wir oft zu Gottesdienst 11:45, alles das, was wir früher fertig sind, dass all diejenigen Leute, die sonst immer früher gehen, mindestens noch bis 11:45 da bleiben, Stehkaffee genießen und die Möglichkeit haben, Gemeinschaft einzugehen. Was haltet ihr da davon? Seid ihr da mit? Jetzt weiß ich nicht, wer genau geklatscht hat. Genau. Sagt doch nochmal eurem Nebenmann, klasse, dass du da bist. Heißt euch nochmal willkommen. Wir feiern Gottesdienst in Gemeinschaft. So. Kann ich mal kurz fragen, nur dass ihr mal einen Überblick habt, wer war am letzten Sonntag da? Das ist nicht jetzt im Sinne von, aha, die waren nicht da, die anderen, sondern nur, dass ich mal so einen Überblick habe. Oh, ja. Also, es waren schon. Also, daher, letzten Sonntag, ich möchte noch mal drauf eingehen, wobei ich eigentlich für diesen Sonntag was anderes vorhatte, aber dann, ja, Katrin und ich haben immer Montagmorgen so ein bisschen unseren Ehevormittag, wo wir miteinander Zeit haben, auszutauschen und Dinge zu reflektieren. Und dann sind wir nochmal auf den Gottesdienst gekommen. Und dann war etwas so in meinem Herzen, wo ich dachte, nein, das muss ich noch sagen. Das gehört irgendwie da mit dazu. Wir hatten letztes Mal uns über diese drei imperative Befehlsformen unterhalten. Dahingehend, das waren Aussagen von Stefan Vater auf der Gemeindefreizeit, zu denen er uns ermutigt hat, wo er gehört hat auf Gott und gesagt hat, das habe ich für euch als Gemeinde. Es waren insgesamt 5. Ich habe letzte Woche auf 3 bin ich da eingegangen. Und zu diesen 3 muss ich dann noch mal was ergänzend sagen, damit wir das richtig, aus meiner Sicht, glaube ich, richtig einordnen können und verstehen können. Diese 3 Imperative waren, lasst den Löwen raus, packt den Stier an den Hörnern oder bei den Hörnern und erhebt den Stab. Es waren dann noch Aufrufe, freut euch und ergreift den Hammer in Bezug auch auf die Kraft des Wortes Gottes. Aber auf diese 3 bin ich letztes Mal eingegangen. Und es ging um das ganze Thema, man kann es zusammenfassen, um Kühnheit. Alle diese Aufrufe, wenn man die zusammenfasst, hatte etwas mit dem zu tun, dass man sagt, und da stehe ich. Und das sind Situationen, die sind nicht gut. Und ich will aufstehen in Kühnheit und in dieser Autorität und ich stehe da auf und will dafür beten, mich einsetzen, was auch immer das konkret dann bedeuten kann, dass sich Situationen verändert. Wir haben immer die zwei Möglichkeiten, das habe ich letzte Woche gesagt, wir können die Dinge laufen lassen oder uns auch aufstehen und sagen, nein, so nicht. Und am Dienstag, und das war interessant, da hatten wir jemanden da aus Indien, die seit 22 Jahren in Indien arbeitet. Und er erzählt nochmal vom Hinduismus, manche wissen das ja vielleicht, da sind Leute wirklich in absolut schlechten Situationen drin. Aber da verändert sich so wenig, weil der Religion, der Glaube, die glauben an das Karma, also das ist das Schicksal, du hast in deinem vorigen Leben irgendetwas verbockt, damit du jetzt, dass es dir jetzt so bescheiden geht. Und jetzt geht es eher darum zu sagen, jetzt muss ich mich anstrengen oder irgendwie, dass es mir vielleicht in meinem nächsten Leben besser geht. Aber das Karma, das gilt es halt anzunehmen. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Oh, ja, jetzt nehme ich es halt an. Jetzt sitze ich im Dreck. Jetzt sitze ich im Staub. Ich nehme es an. Ja, und lerne da etwas dabei und wie auch immer. Ich empfinde, dass Christus ist in die Welt gekommen zu transformieren. Christus ist in die Welt gekommen, Dinge zu verändern, die ungut waren. Er hat Menschenherzen verändert. Zachäus, der vorher ein gieriger Typ war, plötzlich war da Barmherzigkeit da. Er hat in Lebenssituationen hineingesprochen. Das stärkste Zeichen der Veränderung ist hier das Kreuz, wo kein Weg mehr hin zu Gott. Und Gott hat nicht gesagt, Karma, Schicksal. Ist halt scheiße gelaufen für die Menschen. Nein, er ist in die Welt gekommen und hat alles gegeben, damit sich Dinge transformieren, verändern. Also, und das war dieser Aufruf und diese Kühnheit. Also, mir gefällt dieses Wort Kühnheit. Weil Kühnheit etwas ausdrückt, das Gegenteil von Kühnheit ist eher für mich so ein Stück weit Menschenfurcht und Zaghaftigkeit. Und dass wir, wo wir sehen, dort sind Dinge nicht in Ordnung. Da ist Unversöhnlichkeit, vielleicht sogar in meiner eigenen Ehe oder in meinen Familien. Das sind Erbstreitigkeiten. Du kannst vielleicht sagen, ja, jetzt rede ich schon seit 5 Jahren mit meinem Bruder nichts mehr, weil da Erbstreitigkeiten waren. Karma, Schicksal, ist so. Oder du stehst auf und fragst den Herrn, was heißt es in dieser Situation? Und ich will da, hier war dieses Bild auch von, den habe ich ja letztes Mal, den habe ich aus dem Trinkbach gefischt, also zwischen Jesingen und Weilheim, als ich da mal war. Oder du erhebst den Stab und sagst, nein, in diese familiäre Situation, die durch Erbstreitigkeiten so ruiniert ist, da will ich Veränderung. Und darum ging es, oder jetzt auch in puncto Ungerechtigkeit, ich kenne es, Situationen, wo Menschen, Christen aufgestanden sind, wo es Bordelle gegeben hat in ihrer Stadt und gesagt haben, das ist eine Ungerechtigkeit. Auf einer Seite dieser Art von Sex, was da gemacht wird und zum anderen aber auch, dass Menschen einfach Frauen versklavt werden und ihre Würde verlieren. Und da kann ich sagen, ja gut, es gibt es halt in jeder Stadt, gehört halt dazu. Oder stehen wir da auf und sagen, ja, darum geht es, um diese Kraft und diese Kühnheit in diesen Situationen und wo wir gerade auch dran sind, wo wir wieder für unsere Kranken beten, wo wir auch nicht jetzt sagen Karma, sondern sagen, wir stehen da auf und wollen da dafür uns auch, den brauche ich gleich nochmal, einsetzen. So, das war die Message eigentlich, aber was ist mir noch zusätzlich wichtig geworden? Was mir wichtig geworden ist, ist Kühnheit oder auch Autorität, ich muss ja jetzt schon auf meine Ding gucken, dass das richtig ausbricht. Kühnheit und Autorität braucht eine Basis, sonst ist es fromme Show. Das ist mir letzten Montag nochmal so deutlich geworden. Es braucht eine Basis und ich habe mich dann nochmal gefragt, Herr, was ist die Basis, das Fundament von Kühnheit? Also wenn wir sagen, wir stehen auf, aber auf was stehe ich denn? Und die Basis, so wie ich es verstehe, dem Wort Gottes, ist Demut. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen vielleicht, was heißt jetzt das? Und eigentlich, wenn man jetzt mehr Zeit hätte, wenn es jetzt nicht so warm wäre, wenn man ein bisschen länger Zeit hätte, würde ich euch jetzt diskutieren lassen, sagen, was versteht ihr unter Demut? Ich will es mal versuchen, an diesem deutlich zu machen. Nochmal, es ist für mich eine Basis, diese Demut, für mich gehört es untrennbar zusammen, ihr werdet es in 2 Beispiele sehen. Demut und Kühnheit gehören absolut zusammen, sonst verkommt es zu einer frommen Methode, dieses Autoritäts irgendwie hinzustehen, wenn es nicht basiert auf einer biblischen, gesunden Demut. Wir sehen das an dieser Stelle. Und das ist eine krasse Stelle. Das habe ich euch letztes Mal schon mal diesen Vers euch gebracht. Bei Mose sehen wir das besonders mit dem erhebten Stab. Stab war für Mose Zeichen der Autorität. Diese Bibelstelle habe ich euch letztes Mal schon gebracht. Diesen Stab, sagt Gott zu ihm, sollst du in deine Hand nehmen, damit sollst du die Zeichen tun. Also Gott hat diesem Stab, der auch nun Holz war bei Mose, aber da hat er eine Autorität, eine Salbung hineingegeben. Also es war etwas Besonderes, was Gott mit diesem Stab als Symbol und letztendlich dann aber auch als Kraft für Situationen, die durch Mose dadurch verändert worden sind. Ihr müsst es mal lesen. Alle Plagen, und es fast, glaube ich, alle Plagen, die 10, war immer irgendwas mit dem Stab. Da hat der Stab in Nil rein, da ist der blutrot geworden und noch andere Dinge und mit dem, auf dem Boden, da ist die Schlange und so weiter. Aber die zwei großen Dinge waren eben, das habe ich letztes Mal schon gesagt, das wissen die meisten wahrscheinlich, dieser Durchzug durchs Schilfmeer, wo Moses seinen Stab in der Autorität hineingelegt hat und dann diesen Stab erhoben hat. Das Zweite, ich möchte es nochmal, das hat mir da so gut gefallen, dieses Bild, wo Mose den Stab erhoben hat, diesen Stab der Autorität im Kampf gegen die Amalekiter, hat er diesen Stab erhoben und hat gebetet. Die Amalekiter waren die Feinde Israels und die haben da gekämpft, Josua. Und in der Zeit war Mose auf dem Berg und hat dafür gebeten, hat seinen Stab erhoben. Und wir lernen aus dieser Geschichte besonders zwei Dinge, die ich heute auch noch erwähnen will, die ihr bitte auch noch mitnehmt. Manchmal brauchst du jemand, um deinen Stab zu erheben. Manchmal bist du zu schwach. Mose hat die Kraft verlassen. Er hätte diesen Stab der Autorität nicht länger heben können. Und daher, das ist für mich Gemeinde. Leute, wenn hier Menschen sind, die einfach fertig und K.O. sind und schwach sind aufgrund ihrer Lebenssituation und nicht einmal mehr beten können, dann geht es nicht darum, jetzt ergreif den Stab und mach das. Der kann das in dem Moment vielleicht nicht. Dann bist du und ich gefragt, mit ihm gemeinsam den Stab zu erheben. Und zu sagen, es reicht, wenn du einfach vielleicht nur deine Hand da drauf tust. Wir helfen dir, Hur und Aaron. Das waren die zwei des gemeinschaftlichen Staberhebens. Ich glaube, da legt Gott einen besonderen Segen rein. Und jetzt, lest es selber. Nee, ich lese das Wort Gottes. Wird vielleicht zu viel versprochen jetzt. Aber mir ist es wichtig, wenn wir das da lesen bei der Amalekiter in 2. Mose, ich lese es kurz davor, da heißt es, er sagt Gott, genau, wähle uns Männer aus und zieh hinaus, kämpfe gegen Amalek, morgen will ich mich auf dem Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab, sagt Mose zu Josua, mit dem Stab Gottes in meine Hand. Und dann heißt es, da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf, dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf der jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Was zeigt es uns auch noch? Ich glaube, Kühnheit und Durchbrüche, wie gesagt, im Gemeinschaftlichen, und da heißt es, bis die Sonne unterging. Das war ganz schön lang. Mose hat nicht nur einmal 5 Minuten im Namen Jahwes Sieg über die Amalekiter. So, und jetzt kann ich meinen Schwarztee wieder trinken, ja, und gehe jetzt wieder zurück. Sondern bis zu, ich weiß nicht, wie viele Stunden die da waren, von morgens bis abends, bis die Sonne untergegangen ist. Das war dieses Dranbleiben, miteinander den Stab. Und ich glaube, Kühnheit und Beständigkeit, oh, das wäre nochmal ein neues Thema. Kühnheit und Beständigkeit, das gehört unmittelbar zusammen, weil ich glaube, manche Durchbrüche kommen nicht deshalb zum Durchbruch, weil wir zu früh aufgeben. Weil wir schon vielleicht mittags zum Vesper aufhören oder um 12 Uhr aufhören und nicht bis die Sonne untergeht. Versteht ihr, was ich meine? Beständigkeit. Das sehen wir hier. Aber auf was ich raus möchte, ist, jetzt mein Drücker. Was ich raus möchte, ist bei Mose Autorität auf der Basis von Demut. 4. Mose 20, Vers 11 und 12. Und Mose holte aus und schlug zweimal mit dem Stab auf den Felsen. Autorität hat er in Anspruch genommen. Und der Herr aber sagte zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht vertraut und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht hat, sollt ihr mein Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde. Das ist eigentlich eine Hammer-Crazy-Story, die hier erzählt wird. Da geht es darum, dass das Volk Israel wieder murrt. Ihr Ägypten-Syndrom, wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Gut, die waren in der Wüste Zin, und da gab es kein Wasser und sie waren am Verdursten. Und sie haben das schon mal erlebt. 2. Mose 17, könnt ihr mal die andere Stelle nachlesen, da hat Gott sie schon mal übernatürlich mit Wasser versorgt. Und das sollte Mose in 2. Mose 17, wir haben jetzt nicht die Zeit, aber wenn ihr das mal nachlest, da hat Mose gegen den Felsen geschlagen und dann ist das Wasser gesprudelt. Hier in 4. Mose, da sagt Gott zu ihm, das ist interessant, als das Volk murrt, was macht Mose und Aaron als erstes? Super Reaktion. Sie beugten sich vor Gott und fielen vor ihr Angesicht in der Herrlichkeit Gottes. Also sie haben Gott gesucht. Und hat Gott 3 Aufträge gegeben. Er hat gesagt, nehmt euren Stab, versammelt mein Volk und redet zu diesem Felsen. Wenn ihr das mal nachlest in diesem Text. Und was macht Mose? Er nimmt seinen Stab, grünes Häkchen hin. Er versammelt sein Volk, grünes Häkchen hin. Und dann aber, bäm, der hat man da so drücken. So, Fehler, Bassern. Falsch. Er hat nicht zu dem Felsen geredet, sondern wieder zum Felsen geschlagen. Interessant ist, wenn ihr es nachlässt, es ist tatsächlich Wasser geflossen. Es ist Wasser geflossen, Gott hat sie versorgt. Aber Gott war echt richtig sauer. Weil was hat Mose hier gemacht? Mose hat in einer Art von von Eigenmächtigkeit gehandelt. Gott hat ihm klar den Auftrag gegeben, wie er es tun soll. Er soll zum Felsen reden. Und Mose hat vielleicht in dem Moment, vielleicht, ich mache ihm, glaube ich, gar keinen Vorwurf, in dem Stress und so weiter, und dachte, naja, es hat ja schon mal so geklappt. Das ist Methode. Immer, es hat schon mal so geklappt, ist Methode. Ich will nicht sagen, dass man, wenn der Herr das einem sagt, dass man auch Dinge 2-3 Mal so machen darf, aber wenn es nur zur Methode macht, wird und nicht mehr in der Abhängigkeit zu Gott, und das ist dieses, bei Mose, er war in diesem Moment außerhalb des Reden seines Gottes, der Beauftragung, und hat Autorität in Anspruch genommen, nicht auf der Basis von Demut, sondern auf der Basis seiner eigenen Erfahrung, auf der Basis von Eigenmächtigkeit. Und da war Gott so sauer und sagte zu Mose, und Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen, was waren denn für den Kerle Mose und Aaron übrigens auch der Lebenstraum, auch mit dem Volk ins verheißene Land zu kommen. Und es ist krass, 40 Jahre führt er dieses halsstarrige Volk durch die Wüste. Und dann ist er kurz vor dem Ziel und dann darf er nicht mitgehen. Müsst ihr nochmal nachlesen, ganz am Schluss von 5. Mose, da begründet es Gott nochmal. Für mich bedeutet dieses Geschichte da drin, dass einfach Mose hier eigenmächtig gehandelt hat, den Auftrag Gottes ignoriert hat. Er hat zwar seinen Stab genommen, aber nicht im Hören auf Gott. Und das meine ich, Autorität auf der Basis von Demut. Mir ist so wichtig, ich will null relativieren, was ich letzte Woche gesagt habe mit Veränderungen und das Kühnheit und so weiter. Aber mir ist so, wo ich dann so innerlich dachte ich, Herr, bewahr uns ja vor irgendwelcher einer frommen Show. Sondern es muss echt sein. Es muss wahrhaftig sein. Und echt ist es, wo wir uns in Demut vor Gott beugen. Und ich will nochmal deutlich machen, ich komme da gleich noch jetzt zum Gegenende da dazu, was heißt Demut? Wie können wir da das fassen? Jesus ist das genialste Beispiel daran. Er war doch derjenige, der am meisten Veränderungskraft hatte, oder? Der kühn war, oder? War er einmal von Menschenfurcht beseelt. Er hat mal Furcht gehabt im Garten Gethsemane. Aber Menschenfurcht, nada, nichts, sondern er war voller Kühnheit, weil er eines getan hat. Und das ist interessant. Ah, ihr seht es schon hier. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 30, hey, das sagt der Sohn Gottes. Ich kann gar nichts aus mir selber heraustun. Für mich ist die Definition von Demut, wo Jesus jetzt sagt, ich bin Mensch, und jetzt, ich bin Mensch, ich bin ganz Mensch. Er war Mensch und Gott, ja. Aber er spricht hier sein Menschsein. Er war der vollkommene Mensch. Und dort, wo wir nichts sein, sag mal, aus mir heraus kann ich gar nichts tun. Aber Gott, wenn ich nah an dir dran bin, wenn ich mich dir unterstelle, wenn ich nach deinem Willen frage, wenn ich Erkenntnis habe, was von dir her dran ist, dann kann ich Dinge überwinden. Dann ist eine Veränderungskraft da. Jesus sagt von sich, ich bin von Herzen demütig. Er beschreibt es selber und versteht, er war Jesus jemals minderwertig? Hat er sich minderwertig gefühlt? Wenn Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig, dann ist Demut kein Negativbegriff. Dann ist Demut ein Hammer-Segensbegriff. Wenn Jesus sagt, das bin ich von Herzen demütig. Und es ist diese Haltung, ich ordne mich dem Vater unter. Ich unterstelle mich diesem Vater, diesem lebendigen Gott. Das hat die Kraft Jesu auch ausgemacht. Das ist der Gegenteil von Demut. Mir hilft es immer. Was ist das Gegenteil? Da sagt die Bibel, ist Hochmut. Da gibt es diesen Bibelvers in, gut, ist noch Johannes 5, wo Jesus auch nochmal sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wo Jesus im Grunde sagt, ihr könnt noch so viel mit eurem Stab rumwedeln und machen. Ja, und irgendwas. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Schau mal auf dein Herz. Ist es getrennt von ihm? Und da geht es wieder nicht um Leistung oder was müssen, sondern mein Herz positionieren unter die Herrschaft Gottes. Jesus hat uns zur Nachfolge berufen. Nochmal, Leute, das haben wir schon so oft hier auch erwähnt. Nicht nur, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir in den Himmel ankommen, sondern er hat uns berufen unter seine Herrschaft. Jeder, der das angenommen hat, der sich hier hat taufen lassen, sagt, bringt zum Ausdruck, ich stehe unter der Herrschaft meines Gottes. Er ist König, ich bin Mensch. Er positioniert sich ganz klar. Und das macht Jesus hier deutlich. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da könnt ihr noch so viele Worte nachblabbern, die andere euch vormachen, wenn nicht euer Inneres da mit ist. Ein krasses Beispiel finde ich, Apostelgeschichte wird das mal berichtet. Da gibt es so diese Söhne, 7 Söhne des Kephas, weiß, ob ihr die Geschichte kennt, so Prophetensöhne. Und sie haben null Beziehung zu Jesus, null. Aber sie haben beobachtet, wie macht Paulus das, ja? Und dann gehen sie und wollen einen Dämon austreiben, Geister austreiben und gehen irgendwie hin und sagen, fahr aus irgendwie im Namen des Gottes, den Paulus verkündigt. Wisst ihr, was mit denen passiert? Sie müssen nackt und verwundet fliehen. Da lächelt der Feind. Da lächelt er. Und ist auch gefährlich. Und dieser Vers, den ich euch noch da mitgeben will, Jakobus 4, diese zwei Verse, Jakobus 4, Vers 6, da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Nochmal, Hochmut ist Stolz und Unabhängigkeit. Ich weiß es und ich tue es, sondern, und das andere ist Demut, ich mache mich abhängig. Und Gott verheißt hier Gnade. Gnade heißt so viel wie, geschenkt dem Demütigen Gnade. Das ist so, Gnade ist nicht nur auch, hat immer was mit Vergebung in dem Kontext, aber Gnade hat immer auch was mit Befähigen zu tun und dass Gott einen Weg bahnt für das, wo du dran bist. Steht da, das ist Gnade. Gott schenkt mir Gnade auf meinem Weg. Ja, so heißt es manchmal am Alten Testament, Gott hat mir Gnade auf meiner Reise geschenkt. Also es heißt so viel wie, er hat mir Gelingen gegeben, meinem Vorhaben Gelingen. Und das verheißt hier Gott und sagt, den Demütigen verheiße ich Gelingen auf ihrem Lebensweg. Nicht easy going, das meine ich nicht, aber ich verheiße letztendlich Gelingen. Und in diesem Vers, und das fasst eigentlich die Message zusammen, kommt ihr einfach schon mal nach vorne als Worship-Team, das verheißt oder fasst eigentlich die Message zusammen, Jakobus 4, Vers 7. Es ist echt, widersteht dem Teufel. Das hat was mit Kühnheit zu tun. Dieser Vers fasst meine Message zusammen. Das hat was mit Kühnheit zu tun. Also überall dort, wir können es doch ganz einfach, naiv oder wie auch immer ihr das formulieren wollt, sagen, überall, wo nicht der Wille Gottes ist, wo nicht seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Versöhnung, seine Hoffnung Raum hat, dort hat eben der Widersacher Raum eingenommen. Und hier sagt Jakobus, widersteht dem doch. Erhebt doch euren Stab diesen Dingen gegenüber. Aber er sagt einen entscheidenden Punkt im Vorfeld. Das ist Kühnheit auf der Basis von Demut, wo er zuerst sagt auch, Bibelübersetzungen tun das ganz unterschiedlich auslegen. Der eine sagt, unterwerft euch Gott, seid ihm untertan oder demütigt euch. Unterwerft euch Gott. Hey Leute, das ist radikal. Wir können das eine ohne das andere nicht haben. Wir können das eine oder das andere nicht haben. Unterwerft euch Gott. Guckt, prüft in eurem Leben, wo sind Dinge, wo habe ich einen Lebensstil, der schon irgendwie, klar bist du in Beziehung mit Gott und du bist auch erlöst und errettet, das ist gar nicht das Thema, aber wie viel ist da dein eigenes, dein eigener Wille durchsetzen, Ellenbogen raus, da hat mich jemand verletzt und ich halte an der Bitterkeit fest, nein, den lasse ich da nicht raus aus dem Gefängnis seiner Schuld. Oder was auch immer, unterwerf dich Gott. Und dann sagt Gott, oder das Wort Gottes, widersteht dann dem Teufel. Und er wird vor euch fliehen.